Geister, Spuk und Übersinnliches. Ein Radio X-Feature in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Basel.
Das Licht flackert. Ein Schatten huscht über die Wand. Das Herz schlägt bis in den Hals auf. Für einen Moment sind wir uns sicher. Da war etwas gesehen. Vielleicht nur der Wind. Bestimmt nur die Einbildung. Oder vielleicht eben doch mehr. Was, wenn etwas passiert, wo wir uns nicht erklären können? Wo uns paranormal erscheint? Sind da wirklich Geister und übernatürliche Kräfte am Weg oder spielt unser Hirn uns doch nur einen Streich? Wir gehen dem auf die Spur. Zwischen Wissenschaft, Esoterik und Glauben. Was steckt hinter Spuk und wie können wir damit umgehen? Über das reden wir mit dem Walter von Lucadou. Er ist promovierter Physiker und Psychologe und führt in Freiburg eine parapsychologische Beratungsstelle. Wieso wir an Paranormales glauben und wie das mit unserer Persönlichkeit zusammenhängt, das erklärt uns Christine Mohr, promovierte Psychologin und Professorin für kognitive Psychologie an der Universität Lausanne. Eine Gestalt steht im Zimmer, obwohl dort gar niemand sein kann. Gegenstände bewegen sich, die sich eigentlich nicht bewegen sollten. Geräusche aus dem Nebenzimmer, vielleicht Stimmen, oder der Computer, der sich einschaltet, aber dort ist gar nichts. Wenn wir eine Situation erleben, wo wir uns im ersten Moment nicht erklären können, dann dienen wir das alle ein bisschen anders interpretieren. Gewisse rationalisieren, andere dienen es als etwas Übernatürliches deuten. Dass wir alle anders reagieren, ist logisch. Wir Menschen sind ja schließlich nicht alle gleich. In der Psychologie gibt es verschiedene Persönlichkeitsstrukturen, also wie intro- oder extrovertiert, wie gewissenhaft, verträglich, offen für Erfahrungen oder emotional stabil wir sind.
Wenn man die anguckt, dann weiß man, dass generell Leute, die auch ans Paranormale glauben, da auch im Prinzip neugieriger sind für Erlebnisse. Also sie sind eher bereit, Sachen vielleicht auch mal auszuprobieren oder zu sagen, ja, das kann jetzt schon möglich sein. Und gleichzeitig steht das oft auch ein bisschen im Kontrast zu dem, dass man auch weiß, dass gleichzeitig Leute, die an Paranormales glauben, auch oft eher ein bisschen ängstlich sind.
Offenheit für Erlebnis und eine gewisse Ängstlichkeit als Persönlichkeitsmerkmal gehen also häufig mit dem Glauben ans Paranormale überein. Aber auch, wie assoziativ wir sind, hat einen Einfluss. Also, wie wir Sachen miteinander verknüpfen tun.
Klassisches Beispiel, Sie drücken auf den Lichtschalter und der Bilderrahmen fällt runter. Sie werden automatisch eine Verbindung, wenn es zeitlich nah aufeinander ist, haben Sie das Gefühl, da ist eine Ursache-Wirkung dahinter. Genauso wie ich gesagt habe, ich denke an Sie und dann rufe Sie an. Oh, das kann ja jetzt mit normalen Dingen zugehen. Also wenn man räumliche und zeitliche Nähe hat von Ereignissen, hat man Tendenz, da eben einen Zusammenhang zu sehen oder zu assoziieren. Und Leute, die hoch sind im paranormale Glauber, die sehen da sofort einen Zusammenhang. Also während ich nur sage, es wird mit dem Lichtschalter und Bild des Runterfall, ach, ist das jetzt ein Zufall? Wäre das für jemanden, der ans Paranormale glaubt, eben kein Zufall? Also Zufälle, es gibt weniger Zufälle, alles ist bedeutungsvoll. Alles wird sofort mit dem anderen assoziiert. Es ist überall, sieht man Zusammenhänge.
Für die einen ist es Zufall, für die anderen bedeutungsvoll. So oder so, wir Menschen sind darauf ausgelegt, nach Erklärungen zu suchen. Unser Gehirn funktioniert ganz einfach so. Es mag keine Unsicherheiten. Wir erkennen Muster und Zusammenhänge, interpretieren und suchen nach Sinn. Wir neigen dazu, dass wir Erlebnisse zu Geschichten zusammenfügen. Das macht es für uns nachvollziehbarer. Das kann dazu führen, dass wir auch Ereignisse, die vielleicht zufällig sind oder nicht zusammenhängen, zu einer für uns logischen Erzählung zusammenbauen, weil es für uns so einfach Sinn macht. auch wenn es nicht unbedingt wahr ist. Das nennt man Narrative Bias, narrative Verzerrung. Und gerade wenn wir etwas Unerklärliches und Anormales erleben, löst das in uns ein tiefes Unbehagen aus. Und unser Gehirn setzt alles dran, diese Ordnung wieder herzustellen. Der Narrative Bias ist also quasi der Mechanismus, aus dem wir aus dem Was ein Warum machen und führt dazu, dass wir fast immer eine Geschichte als Erklärung fürs Unerklärliche finden, um unser Unbehagen wieder zu lindern.
Man kann es dann auch von der Literatur her mit dem erklären, dass natürlich, wenn man ans Paranormale glaubt, oft auch Antworten hat auf ungewisse Fragen. Gibt es noch was anderes als uns selber? Gibt es was Übersinnliches? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und gibt es noch diese anderen Kräfte? Und wenn man natürlich das Gefühl hat, auch über Rituale oder Esoterik, über Kristalle oder Sprüche oder was auch immer, darüber Kontrolle aufzunehmen, dann reduziert es natürlich auch Angst. Also man hat da damit das Gefühl, so Art doch auch bedrohliche Sachen der Ungewissheit im Leben gegenüber vielleicht ein bisschen kontrollieren zu können.
Mit dem Paranormalen schaffen wir uns also eine Erklärung und können dann dagegen handeln. Ob Ritual, Kristall oder Ausräuchern, wir kriegen das Gefühl, wir machen etwas gegen das, was uns Angst macht. Es gibt uns Kontrolle über Situationen. Der Glaube an etwas Übernatürliches kann also gut sein für unser Wohlbefinden und kann Stress reduzieren. Darum ist es auch so, dass in schwierigen oder stressigen Zeiten der paranormale Glaube, die Spiritualität und Religion auch wieder mehr Bedeutung kriegen. Ob Erdbeben, Krieg oder im Privatleben der Tod von Angehörigen oder die Trennung von einer Beziehung. Gibt es einen Zusammenhang zwischen, ob man an Verschwörungstheorien glaubt versus an Paranormales?
Danke, die Frage. Die finde ich super, super spannend. Und es ist echt toll. Sie wird mir jetzt immer häufiger gestellt. Also, was ich von der Literatur her, und ich hätte ein Doktorandenprogramm gehabt, aber der Mann muss noch viele andere Sachen in seinem Leben machen. Aber unsere Frage war damals, wie kann man die zwei auseinanderhalten? Und wenn man Literatur anguckt, ist eigentlich eben für mich das Paranormale jetzt so Geistererlebnis, Außerkörpererlebnis, Déjà-vu, Telepathie. Aber das sind so einzelne Personen, die so zufällig, ohne dass sie es geplant haben, plötzlich so ein Erlebnis haben oder das Gefühl hatten, sie haben so ein Erlebnis und damit für die eine Welt aufgeht, mit der sie sich auseinandersetzen, für sie versuchen, das zu erklären. Denn früher ging man in die Bibliothek oder hat mal einen Film gesehen oder Radio gehört. Heute holt man sich alles übers Internet und hat wahnsinnig viel andere Zeuge berichtet. Sprich, wenn jemand anders das Gleiche erzählt, dann muss es ja stimmen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich wurde von Außerirdischen auf dem UFO entführt, ausgrund von dem und dem Erlebnis, das ich hatte, und dann lese ich irgendwo, eine Person hat was Ähnliches gehabt, dann sage ich, naja, die Außerirdischen, die gibt's. Also es ist ein bisschen ein logischer Gedankensprung, aber so funktioniert's sehr häufig. Jetzt bei der Verschwörungstheorie ist anders. Also ich habe das Gefühl, das ist A, immer wirklich sehr viel super Negatives. Es ist, man hat das Gefühl, die Welt ist ein negativer, beängstigender Ort. Und dass irgendwo irgendwelche mächtige Leute sind, die einen manipulieren. Und die findet sich in Gruppe. Also die sind eher so an die Anführungszeichen Kirchenstruktur zu kreieren, indem sie sich miteinander zusammentun, indem sie zusammen versuchen, Informationen zu finden, um ihre Beweise dann auch anzusammeln und sehr misstrauisch der äußeren Welt gegenüber. Also man redet nicht unbedingt mit den Leuten denn zu dem Thema. Das war ja auch bei den jetzt auch beim Covid extrem, bei denen, die sich eben nicht impfen lassen wollen, weil man da dahinter eine große Weltverschwörung sieht. Und da sehe ich eher diese organisierte Struktur, wie man es eben auch in Gesellschaften hat. Und das ist beim Paranormalen nicht. Das ist viel positiver, das ist eine viel größere Freude, dass man das Gefühl hat, man gibt dem Leben noch einen zusätzlichen Sinn. Und bei der Verschwörungstheorie, das ist immer negativ und es ist immer Misstrauen. Und es ist eher, dass man das Gefühl hat, man muss dann Manipulation aus dem Weg gehen. Also es ist von dem her, die stehen sich an gegenseitige Pole gegenüber.
Nicht immer ist der Glaube an etwas Übernatürliches etwas Tröstliches. Nicht immer ist eine vermeintliche Erklärung beruhigend oder ein paranormales Erlebnis etwas Faszinierendes. Manchmal macht es einfach nur Angst. Zum Beispiel, wenn es in den eigenen vier Wänden spukt. Man fühlt sich unsicher im eigenen Zuhause, hat keine Ahnung, mit was man es zu tun hat oder ob man vielleicht in Gefahr ist. Was denn machen? Wem kann man sich überhaupt mit so etwas anvertrauen, ohne als verrückt abgestempelt zu werden oder abgezockt zu werden? Für so Fälle gibt es in Freiburg die parapsychologische Beratungsstelle, wo seit rund 35 Jahren vom Walter von Lukadu geleitet wird. Er bietet telefonische Beratung für Menschen, die ungewöhnliche, paranormale, okkulte oder unerklärliche Erfahrungen gemacht haben. Oder tut auch über alternative Heilmethoden oder esoterische Praktiken aus wissenschaftlicher Sicht aufklären. Die Probleme, mit denen die Leute zu ihm kommen, sind ganz vielfältig. Häufige Themen sind zum Beispiel Wahrträume, Nahtoderfahrungen oder eben Spuk.
Ganz häufig sind eben diese Spukfälle. Die sind natürlich ungeheuer vielfältig. Das reicht davon, dass Leute eine Apparition haben, also eine Erscheinung von einer Person. Die sehen plötzlich eine Person im Zimmer stehen, die sie kennen und sprechen die an und dann löst sich die Figur sozusagen in Luft auf oder geht durch die Wand. Und das ist natürlich für die Leute ein Riesenschreck. Und dann denken sie jetzt bin ich verrückt geworden. Manche hören Stimmen. Und auch da sagen natürlich meistens die Ärzte, naja, das sind Anzeichen für eine Psychose oder eine Schizophrenie, was gar nicht stimmt. Man weiß mittlerweile, dass sehr viel mehr Menschen Stimmen hören, die überhaupt nicht psychisch krank sind, sogar Schriftsteller, die dann ihre Gedichte aufschreiben. Also das sind Phänomene, die in unserer Gesellschaft sozusagen nicht ernst genommen werden. In anderen Kulturen tut man das durchaus.
Die Phänomene, die Erfahrungen, die die Leute gemacht haben, auch ernst zu nehmen, sind am Walter von Lukadu wichtig. Es geht darum, zuzuhören, und zwar ganz ohne Vorurteil und ohne die Leute in die Schublade zu stecken. Das würden die Leute nämlich schon selber machen.
Das haben die Leute meistens schon selber gemacht. Die haben sich schon gefragt, sag mal, habe ich mich da getäuscht? War das jetzt ein Zufall? Habe ich mir das eingebildet oder bin ich gar verrückt geworden? Und viele Leute, die sagen am Telefon zuallererst, also ich bin nicht verrückt, ich habe keine Drogen genommen, ich bin nicht betrunken, aber ich habe das und das erlebt. Und wenn ich es nicht selbst erlebt hätte, ich würde es anderen auch nicht glauben.
Probleme mit Spuk- und Geistererscheinungen werden ganz häufig an die parapsychologische Beratungsstelle angetragen. Gerüche oder Gestalten, die man wahrnimmt, aber gar nicht können sein. Sachen, die in Flammen aufgehen. Wasserlachen, die plötzlich auftreten. Gegenstände, die sich bewegen. Aber wie kann das sein? Der Walter von Lukadu erklärt das mit einer sogenannten Embodiment-Störung. Wir Menschen sind auf ganz viele Arten in unsere Umgebung eingebettet. Unser Bewusstsein in unserem Körper, in unseren Kleidern, im Raum, wo wir uns befinden, im Haus, wo wir drin sind, im Ort, wo wir wohnen, im Land, in der Erde und im Universum.
Und diese verschiedenen Embodiment-Sphären, die wirken natürlich auf uns ein und wir wirken auf diese Embodiment-Sphären. Also das heißt, wenn es mir hier im Raum zu kalt ist, dann gehe ich hin und drehe die Heizung auf oder umgekehrt. So, das heißt, es gibt eine ganze Reihe und viel komplexe Interaktionen des Einzelnen, das Bewusstsein, muss man immer dazu sagen, des Einzelnen mit seiner Umgebung. Und die, das nennt man eben Embodiment. Und diese Embodiment-Sphären, die wirken natürlich unterschiedlich stark auf mich. Und deswegen, my home is my castle, deswegen finden die meisten Spukfälle in Wohnungen statt, wo die Leute sozusagen ihren Körper im erweiterten Sinne haben. So, und jetzt ist was Interessantes, zu diesen vielfältigen, komplexen Interaktionen, die kausaler Natur sind, kommt nun etwas dazu, was relativ neu ist in der Psychologie. Das nennen wir Verschränkungszusammenhänge. Die kennt man aus der Physik, aber die treten eben auch in makroskopischen Systemen vor. Das ist eine systemische Eigenschaft. Die hängt nicht von der Physik oder vom Gegenstand ab, sondern das ist eine systemische Eigenschaft und die bewirkt, dass es in diesen Embodiment-Sphären Musterübereinstimmungen gibt. Und dann passieren, wir nennen das Superfluktuationen, also es passieren physikalische Vorgänge, die man eher als Zufall einschätzen würde, oder als Superfluktuationen, die aber genau in dem Moment auftreten, wo ein psychisches Problem vorliegt. Der Schweizer Psychologe und Psychiater Carl Gustav Jung hat es als Synchronizität bezeichnet, zusammen übrigens mit Wolfgang Pauli, ja einem Physiknobelpreisträger. Und das ist die Vorform von diesem Verschränkungsmodell. Und nun ist es so, dass bei einigen Personen, die haben so eine Begabung, gewissermaßen innere psychische Spannungen und Probleme, sich vom Hals zu halten, also in der Psychologie sagt man externalisieren, nach außen zu leiten. Und diese Externalisierung führt dann dazu, dass solche merkwürdigen Zufallsereignisse in ihrer Umgebung auftreten und dann hören sie Geräusche, sehen Dinge, die passieren und so weiter und sehen andere Leute auch. Also das ist schon was Objektives. Wie das im Einzelnen funktioniert, das weiß man noch nicht. Da gibt es so Vermutungen darüber, aber die will ich jetzt hier nicht, weil das sind Spekulationen. Aber dass es diese Verschränkungszusammenhänge gibt, das habe ich experimentell untersucht.
Das heißt, der Spuk ist eigentlich eine nach außen verlagerte psychosomatische Reaktion. Bei einer psychosomatischen Störung wird ja normalerweise der Körper krank wegen psychischer Ursachen. Der Spuk schützt sie also quasi den Körper vor dem Krankwerden und gibt Hinweise darauf, was einem denn belastet, weil häufig Sachen passieren, die symbolisch fürs Problem stehen. Wenn man den Spuk also richtig deutet, kommen wir einem Problem auf die Schliche und der Spuk wird dann auch aufhören.
Also, der Spuk oder die Embodiment-Störung ist eine Schutzfunktion unseres Bewusstseins bei manchen Menschen, die einem Probleme vom Hals halten kann, sollte man aber nicht allzu lang anstehen lassen. Warum? Weil einem sonst die Probleme tatsächlich auf den Leib rücken. Und das kann man auch beobachten. Also der Spuk kann dann sozusagen zur psychosomatischen Erkrankung führen, wenn man sich nicht drum kümmert. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel, was ich sehr, sehr eindrucksvoll fand. Also die Betroffenen, die kriegen dann immer einen Auftrag, genauestes Tagebuch zu führen, alles aufzuschreiben, was passiert und sich zu überlegen, was ihnen denn das sagen will. Ja, also worauf könnte der Spuk hinweisen, wo habe ich ein Problem, was ich gar nicht selbst im Blickfeld habe? Und da finde ich einen Fall, der ist wirklich unglaublich. Da schildert mir eine Frau, wie also in ihrer Wohnung Gegenstände rumfliegen, Regal kippt um, zerschlägt den Tisch, Bilder fallen runter. Und am Muttertag bekommt sie schließlich Tritte im Bett, die sie also richtig spürt. Und am Anfang denkt sie natürlich an Gespenster. Sie denkt, dass das Haus irgendwie verhext oder verflucht ist. Alles Mögliche, also die üblichen Gruselgeschichten. Dann ruft sie mich an und ich sage ihr, ja, jetzt schreiben Sie mal alles auf, was da passiert und schauen sich das an. Und dann schreibt sie mir eine E-Mail und sagt, ja, ich habe es rausgefunden, was es war. Alle Dinge, die da passiert sind, hatten irgendwie eine Verbindung zu meiner Mutter, zu der ich ja ein ganz gutes Verhältnis habe. Und jetzt bin ich mal auf die Idee gekommen, mal bei ihr anzurufen. Und da habe ich festgestellt, es geht ihr ganz schlecht. Das wusste ich gar nicht. Und jetzt kümmere ich mich um sie. Naja, und dann habe ich sie gefragt, naja, also deutlicher kann der Spuk es ja gar nicht sagen, wenn man am Muttertag Dritte im Bett kriegt. Das heißt, hey, kümmere dich mal um deine Mutter. Und das war ihr Problem. Sie kannte das gar nicht. Und daran kann man sehen, dass der Spuk einfach sowas wie eine Botschaft ist, die man ernst nehmen soll, vor der man aber keine Angst haben muss. Warum? Weil der einen ja beschützt. davor, krank zu werden. Also es gibt keinen einzigen Fall, so wie in amerikanischen Gruselfilmen, wo beim Spuk jemand ums Leben kommt oder schwer geschädigt ist. Ich sage immer zu den Betroffenen, solange sie nicht aus Angst zum Fenster rausspringen, da wird ihnen der Spuk nichts anhaben. Der will sie ja beschützen. Und das ist eine richtig gute Botschaft. Und die meisten Leute, die das dann hören, die wollen dann allenfalls noch wissen, wie das im Einzelnen funktioniert. Das ist richtig schwierig. Aber das braucht man gar nicht zu wissen. Man muss nur wissen, wie man damit umgeht. Und wenn man das weiß, dann ist der Spuk eigentlich kein Problem, sondern eher eine Hilfe.
Der Spuk selber ist also nicht zu fürchten. Wichtig ist, wie damit umgegangen wird. Und natürlich auch, an wen man sich wendet. Denn gerade wenn es die inneren Belastungen sind, die sich nach außen manifestieren, dann ist da natürlich auch eine Verletzlichkeit rum, die sich ausnutzen lässt und sich andere können daran bereichern können.
Ich glaube, wenn jemand was nicht klären konnte oder eben Mediumserlebnisse auf dem Internet, die sind ja wirklich der Oberhammer. Gott, irgendwelche leidende Eltern, die das Kind verloren haben oder Stillgeburt oder irgend sowas, ne, und da wirklich drunter leidet und dann ist ein Medium da, das sozusagen mit ihnen Kontakt aufnimmt mit dem toten Kind, ne, und da sind die Eltern dabei, sich Vorwürfe zu machen, haben sie alles richtig gemacht, haben die irgendwas falsch gemacht, womöglich ging es der Mutter die Ende von der Schwangerschaft nicht gut und war es aufgrund von dem, dass mir nicht gut ging. Ich meine, da kann man sich ja so viel schlechtes Gewissen machen, ne? Und dass man dann womöglich das externalisiert. Also sieht man dann die Figur, sieht man das Kind, kriegt man mit dem Medium den Kontakt hergestellt. Und mein Gott, wenn dann ein Medium kommt und sagt, ja, wir haben den Kontakt hergestellt, was heißt das für die Eltern? Ist eher eine Erleichterung, ist nicht. Will das Medium viel Geld rausziehen und sagt nur irgendwas, dass nochmal was nächste Mal geklärt werden muss. Also ich kann mir das total gut vorstellen. Ich kann mir das so gut vorstellen, dass das passiert. Und wenn da Stress und Angst und Leide dahinter ist, da bin ich schon auch der Meinung, dass ich das durch so externalisierte Phänomene denn etablieren kann. Ja, also würde ich schon aussagen von dem, was ich weiß und von der Literatur. Ja.
«One need not be a chamber to be haunted». Das hat schon die Dichterin Emily Dickinson Ende 19. Jahrhundert geschrieben. Der Spuk kommt nicht von außen, sondern von innen. Es ist quasi unsere Seele, die uns über Umweg von außen möchte mitteilen, was die Probleme sind, auf die wir schauen müssen. So die These von Walter von Lukadou. Natürlich verarbeitet nicht jeder Mensch seine Probleme mit Spuk. Entscheidend dafür sind Dissoziationsfähigkeit, also dass wir Menschen in der Lage sind, gewisse psychische Funktionen von anderen abzuspalten. Wir alle haben das zu einem gewissen Grad. Zum Beispiel, wenn man am Tag träumen ist und die Umgebung ausblendet. Wenn man so sehr in einem Buch drin ist, dass man die Zeit gar nicht mehr wahrnimmt. Oder wenn man jeden Tag den gleichen Weg fährt, bis man das irgendwann automatisch macht und den Weg gar nicht mehr wahrnimmt. Wie dissoziationsfähig wir sind, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Es gibt die, die eigentlich fast immer präsent sind in ihrer Umwelt und es eher schwierig finden, sich wegzubeamen. Bis zu denen, die sich extrem gut in kreative Aktivitäten können vertiefen und eine sehr lebhafte Vorstellungskraft haben und das auch bewusst einsetzen können. Dann gibt es aber auch dissoziative Störungen, die meistens bei Leuten auftreten, die traumatische Erlebnisse hatten. Dort ist es dann eine lebenswichtige Schutzfunktion. Ob durch Trauma oder eine natürlich hohe Dissoziationsfähigkeit, bei diesen Menschen herrscht eine höhere Wahrscheinlichkeit für Spuk.
Also der Spuk ist meiner Ansicht nach eine sehr gute Einrichtung der Natur. Es ist nicht übernatürlich, sondern das ist ein natürliches Phänomen, was allerdings nicht so häufig vorkommt.
Was für eine Rolle spielt es, ob Menschen bereits an ja Übernatürliches glauben oder nicht?
Also das ist auch eine zweischneidige Sache. Für die einen ist es ja eine Hilfe, wenn sie sagen, das war jetzt der Geist von der Großmutter. die da rumspukt. Die Großmutter war eine liebe Person und dann sage ich immer, na ja, nennen Sie es einen Abschiedgruß oder sowas und vielleicht will sie Ihnen ja helfen. Das ist auch schon vorgekommen, dass die Großmutter also klopft und dann findet man ihr vermisstes Testament, also das gibt es durchaus. Und da habe ich nichts dagegen, wenn die Leute sagen, naja, das war der Geist der Großmutter. Aber jetzt stellen Sie sich vor, und das ist ein ähnlicher Fall, wo eine Frau, also nachdem ihr Mann gestorben war, plötzlich Spukphänomene in ihrer Wohnung beobachtet. Sie hat große Angst. Und dann kommen solche selbsternannten Geisterjäger daher und sagen ihr, ja, das ist ihr verstorbener Mann, der da spukt. Ja, jetzt könnte das natürlich sein, dass das eine gute Botschaft für die Frau war. Aber in dem Fall war das so, dieser Mann war ein schrecklicher Haustyrann, hat die gute Frau sein Leben lang gequält und schikaniert und schlecht behandelt. Und sie war echt froh, dass der nun mal gestorben war. Und die kriegt dann die Botschaft, das ist jetzt der Geist ihres Mannes. Und da denkt sie, jetzt ist sie den Rest ihres Lebens auch noch verdammt, diesen Qualen zu ertragen. Und ich habe hier halt dann gesagt, nein, das ist natürlich nicht so. Das ist nicht der Geist ihres Mannes, sondern das ist eine Reaktion darauf, dass ihr Leben sich jetzt so verändert und sie sollen sich natürlich überlegen, was sie jetzt machen und nicht zu Hause versauern, sondern jetzt machen sie noch was aus ihrem Leben. Und das ist dann die gute Botschaft. Also Sie sehen daraus, man muss das Phänomen immer als Ganzes eingebettet in das Leben der Betroffenen betrachten und darf nicht einfach so eine Hypothese, das sind jetzt Geister, sagen. Also wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn die Leute an Jenseits glauben oder an Geister glauben oder was auch immer. Aber das soll ihnen nicht Angst machen, sondern sie sollen das als eine Art, ja, sagen wir mal, Verbildlichung begreifen. Und das machen wir ja eigentlich laufend. Also viele Leute sprechen im Winter, wenn das Auto nicht anspringt, mit ihrem Auto, als wäre es eine Person und jetzt sagen, jetzt lauf doch mal. Oder ich will gar nicht davon reden, wie viele Leute mit ihrem Computer reden oder jetzt gar mit diesen ChatGPT-Bots. Also da werden ja dann Dinge, menschliche Dinge in die Technik hinein interpretiert. Das ist absolut menschlich und das ist auch nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, das hat sogar Vorteile, wenn ich eine komplizierte Sache drangehe und die so betrachte, dass ich sage, ich habe das nicht alles im Griff. Das Ding könnte ein bisschen selbstständig sein. Ich muss dem gut zureden und vielleicht klappt es dann. Dann baut es Stress ab. Und dafür ist es eigentlich gedacht. Deswegen habe ich nichts gegen diese Erzählungen von Gespenstern und Geistern, solange es damit den Menschen nicht Angst gemacht wird.
Jetzt wissen wir mehr. Über Muster und Geschichten, die das Hirn malt. Über Glauben, wo Halt gibt. Über Spuk, wo vielleicht nicht aussen, sondern innen passiert. Wir wissen, dass das Unerklärliche uns nicht nur Angst macht, sondern uns auch zeigt, wie stark unser Bedürfnis nach Sinn ist. Und vielleicht, wenn das nächste Mal das Licht flackert und die Schatten über die Wand huschen, schauen wir anders drauf. Mit mehr Verständnis, weniger Furcht. Und vielleicht immer noch mit Faszination. Für Radio X, die Noemi Keller.
Geister, Spuk und Übersinnliches. Ein Radio X-Feature in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Basel.